Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Dein Wort ist, was mein Herz erfreut, haben wir eben gerade innerlich mitgelesen, mitgesungen. Und deshalb wollen wir auf sein Wort hören. Deshalb ist es uns so wichtig, da genau hinzuhören, was Gott uns zu sagen hat. Heute ein Predigttext aus dem Johannesevangelium, dem letzten Kapitel, Johannes 21. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es sei der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Und die anderen Jünger kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Liebe Gemeinde, diese Geschichte nimmt uns mit hinein in den Alltag der Jünger nach Ostern. Können wir uns in die Lage, in die Situation hineinversetzen dieser Jünger? Man muss sich so ein ganz klein bisschen das Ganze mal vorstellen. Muss sich so überlegen, was sie gerade in dieser Woche alles erlebt hatten. Vielleicht waren es auch ein paar Tage mehr oder ein paar Tage weniger. Das steht nicht da. Da waren sie 3 Jahre mit Jesus gewandert, gezogen, hatten gehört seine ganzen Reden, hatten Hoffnung gehabt, alle ihre Hoffnung da reingesetzt in Jesus. Dann hat er ganz komische Andeutungen gemacht, dass er sterben müsste. Das wollten sie nicht wahrhaben, das haben sie auch überhaupt gar nicht ernst genommen. Und dann kam dieser rabenschwarze Karfreitag, an dem Jesus getötet wurde, in dem er gekreuzigt wurde. Und sie standen nur von Ferne und gingen dann weg. Und dann wurde Jesus ins Grab gelegt. Und für die Jünger war alles aus. Alles vorbei. Und dann kommen am dritten Tag danach kommen Frauen mit einmal ganz aufgeregt und sagen: Wir haben den Herrn gesehen, der Herr lebt, der ist auferstanden. Haben die gesagt: Ja, also ihr tickt ja nicht richtig. Und dann sind die losgegangen und haben gesagt: Ja, die Frauen, ne, wieder mal so völlig überdreht und so. Und dann sind die selber, und dann begegnet ihnen den einen wenigen Jüngern Jesus. Am Abend kommt er dann nochmal, dann hören sie von anderen, dass er ihnen begegnet ist, die Emmaus-Jünger. Sie kriegen da so einige Dinge mit, aber ansonsten sitzen sie in Jerusalem und wissen nicht, was sie machen sollen. Wie soll das weitergehen mit ihrem Leben? Wird das jetzt dauernd so bleiben? Er kommt nicht, er ist da, er ist nicht da. Was soll da so werden? Und dann wird uns berichtet, dass die Jünger sagen, ja, irgendwann muss das Leben mal wieder weitergehen. Das normale Leben. Und sie stammten ja nicht aus Jerusalem, sondern sie waren aus Galiläa. Und wir mussten mal nach der Familie gucken und nach ihrem, ja, irgendwie werden wir wieder Fischer sein, was werden wir machen? Und so ziehen sie zurück an den See Tiberias, das ist der See Genezareth, um dort weiterzumachen, wo sie aufgehört hatten, als sie Jesus begegnet waren, ehe er sie in seine Nachfolge rief. Und dann wird bei dem Petrus so ein bisschen vielleicht sowas Klick gemacht haben und sie sagt, denkst du, weißt du noch, Johannes, weißt du noch, Jakobus, wie das war, als er uns berufen hat, am See Genezareth? Da hat er uns damals schon, als wir beim Fischen waren, da hat er uns ja herausgerufen aus unserem Alltag. Aber wisst ihr was, sagt Petrus, Leute, ich gehe fischen. Das kann ich, das weiß ich. Irgendwas muss man ja machen. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze weitergeht. Wird das so sein, dass wir jetzt einfach wieder Fischer werden? Kann das sein? Dass wir jetzt einfach so weitermachen, wie das bisher ist? Aber jetzt im ersten Moment muss es wohl so sein. Das war auf der einen Seite ja eine ganz aufregende Zeit, eine aufgewühlte Zeit, eine Zeit der Unsicherheit. Auf der anderen Seite hatten sie Jesus gehört, hatten sie ihn gesehen, wussten aber noch gar nicht, wie das Ganze weitergehen soll. Was wird daraus jetzt werden? Das mit der Himmelfahrt, das haben die ja noch gar nicht gewusst. Das haben die zwar vielleicht von Jesus irgendwie schon mal gehört, sich vielleicht ein bisschen daran erinnert, aber wer denkt dann an sowas? Und dann ziehen sie, gehen sie in diese Nacht hinein und dann fischen sie und die anderen kommen mit und sagen, ja, okay, das lenkt uns ab und das bringt uns mal. Und wie damals, sie fangen nichts, ist doch frustrierend. Ja, Petrus, Mensch, haben wir das alles verlernt oder was? Ja, wir fangen nichts, wir sind Fischer. Und auch das wird sie umgewühlt haben, wird sie umgetrieben haben. Sie haben dort am See Genezareth in Galiläa, ganz lapidar heißt das so, Simon geht an seinen Alltag. Ich gehe fischen. Und die Frage ist ja, die man sich vielleicht so mal stellen könnte, mal ganz kurz, wenn man so Zeit hätte, was hätten wir gemacht? So eine Zeit nach Ostern. Uns ist Jesus begegnet, wir haben was ganz Neues. Und wissen Sie, das ist ja im Grunde genommen, wenn man zum Glauben kommt. Was macht man danach? Da ändert sich so viel im Leben. Ich bin Christ geworden, ich will Jesus nachfolgen. Aber was mache ich da? Sitze ich jetzt den ganzen Tag, lese die Bibel und singe Halleluja? Oder wie? Und dann muss doch irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, ja, jetzt muss das Leben weitergehen. Was kann ich denn? Ich habe was gelernt, ich habe einen Beruf gehabt, also gehe ich, mache meinen Beruf weiter. Nach der Reha, wie soll es weitergehen, wenn ich wieder nach Hause komme? Was mache ich da? Ganz nüchtern gehen sie dem nach, was sie gelernt haben. Sie gehen in ihren Alltag. Und ich sage es mal so, das ist so das Erste, was man gleich so mitnehmen kann, noch bevor wir uns über diesen Bibeltext direkt haben. Glaube gehört in den Alltag. Und das hat uns ja in den letzten Tagen ja schon wieder gefangen genommen. Ab Dienstag ging der Alltag los. Da ging das ganz genau so weiter. Und so ist das in unserem Leben auch wie damals bei den Jüngern. Aber, und nun kommt das Entscheidende, was jetzt tatsächlich kommt. Drei Dinge, Sie sehen die oben schon mal angesagt, die ich im Einzelnen dann gerne mit Ihnen durchgehen möchte. Dort im Alltag, mitten beim Fischen am See Genezareth, Jesus ist schon da. Jesus ist schon da. Das ist eine großartige Botschaft. Wo wir auch hinkommen, wo wir auch hingehen, dürfen wir das mitnehmen für unser Leben? Jesus ist schon da. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo Jesus nicht ist. Wo er nicht schon da ist. Sein ganz tröstliches Geschehen, was uns hier berichtet wird. Es heißt, in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Es waren erfahrene Fischer. Vielleicht haben Sie sich erinnert an dieses erste Mal, als Jesus sie berufen hatte zu seinen Jüngern. Nun fangen sie wieder nichts. Und wir können uns vorstellen, wie resigniert sie sind, wie enttäuscht sie sind, wie sie denken, was soll dann das alles, was war das? Nun war das alles nur eine fixe Idee mit dem Glauben? War das alles nur irgendeine ein bisschen überspannte Sache, die ich dort in Elbingerode erlebt hat. Andere kennen das von irgendeiner Freizeit oder bei einer christlichen Konferenz, wo das alles wunderbar ist. Da ist man fast dem Himmel ein Stückchen näher. Und dann kommt der Alltag wieder. Und dann sagt man sich, war das alles? Wir kennen das doch auch, solche Situationen und Zeiten, in denen man scheinbar alles vergeblich macht. Wo man manchmal sagt, wo ist jetzt Jesus? Spüre ich ihn? Höre ich ihn? Am liebsten würde man so eine Erscheinung vom Himmel her haben, aber man merkt, nee, ich kann ihm nicht wirklich greifen. Wir kennen das. Da ist ein misslungener Arbeitstag, da gibt es Misserfolge auf Stationen oder in der Gemeinde oder in der Schule. Wenn man so gelernt hat, Arbeit geschrieben und am Schluss kam doch, naja, gerade so durchgekommen. 4. Wenn man gut drauf ist und ein bisschen so Gemüt hat wie Eckart Grau und ich, dann würden wir sagen, 4 ist bestanden und bestanden ist gut und gut ist 2 und die 2 ist die 1 des kleinen Mannes. Ne? So kann man sich das auch gut hinreden. Also geht doch, reicht doch. Aber wenn man da genauer hinguckt, muss man sagen, war doch nicht. Alles vergeblich. Und das macht uns Sorgen. Und wir sind verzagt und manchmal enttäuscht und resigniert. Und dann diese Geschichte. Wie tröstlich. Als die Jünger so an diesem Morgen verzagt, entmutigt an dieses Ufer kommen und sagen, jetzt können wir nicht mal mehr fischen. Da steht Jesus schon da. Sie erkennen ihn noch gar nicht, aber er steht da. Sie merken noch gar nicht, dass er das wirklich ist. Und er sagt, habt ihr nichts gefangen? So, jetzt kommt da noch so ein Klugscheißer und erzählt uns da irgendetwas. Und dann sagt er noch, ja, fahrt noch mal raus und werft das Netz auf der anderen Seite aus. Na, was ist denn das? Ja, da muss man sich doch überlegen und sagen, ja, sag mal. Und die machen das. Aus irgendeinem Grunde machen die das. Die gehen los, fahren noch mal raus, werfen das Netz zur anderen Seite aus. Und mit einem Mal fangen sie so viele Fische. Jesus steht bereits da, er kennt ihre Situation, er sieht ihre Enttäuschung, er weiß, was sie brauchen. Und er ist wirklich derjenige, der Helfer ist in der Not. Wenn die Not am größten, ist der Herr am nächsten. So heißt ein schönes, frommes Sprichwort. Er lässt mich in meiner Enttäuschung, in meiner Sorge, in meinen Misserfolgen nicht allein. Er sieht, er steht am Ufer, er wartet schon auf mich, egal in welcher entmutigten Situation ich auch sein mag. Ihm dürfen wir das alles anvertrauen. Und dann merke ich natürlich und frage sofort, wie ist das denn im Alltag? Wie kriege ich das denn hin? Und dann ist das ja manchmal so, dass ich sage, boah, heute habe ich eigentlich gar nichts Großartiges erwartet. Und dann schlägt man morgens die Bibel auf und liest so ein Stück und dann fällt einem so ein Wort ins Auge und mit einem Mal merkt man, ja, das habe ich genau gebraucht. Das ist so eine Situation, wo er schon da ist, wo er mir mit einem Mal zur Seite steht. Und dann passiert ja das Wunderbare in dieser Geschichte, dass Jesus neu beauftragt. Er gibt ihnen den Auftrag, fahrt noch mal raus, fangt Fische. Ob sich die Jünger in dieser Situation vielleicht spätestens jetzt erinnert haben, dass sie genau das Gleiche schon mal erlebt haben. Schon damals hieß es, die ganze Nacht vergeblich gearbeitet und dann steht Jesus da und rief sie in seine Nachfolge und sagt, von jetzt ab sollt ihr nicht mehr Fische im See Genezareth fangen, von jetzt ab sollt ihr Menschenfischer sein. Menschen für den Glauben begeistern, für den Glauben gewinnen, für in die Nachfolge Jesu rufen. Und auch diesmal gibt er ihnen den Auftrag. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Und da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, also Johannes, der Schreiber dieses ganzen Kapitels und dieses ganzen Buches, da spricht er zu Petrus, Petrus, das war doch schon mal, das ist Jesus, der dort steht. Und mit einem Mal ist Petrus nicht mehr der Gleiche, der zieht sich seine Jacken wieder über. Ich weiß gar nicht, nachts da auf dem See Genezareth, dass man da also so ohne alles irgendwie fischen kann, dass es nicht da kalt wird, keine Ahnung. Jedenfalls wird das ausdrücklich gesagt, er zieht sich sein Obergewand an, wirft sich ins Wasser und läuft zu Jesus rüber, denn es war ein flaches Ufer, es war nicht weit weg vom Ufer. Die Jünger erkennen das Wunder, erkennen die Parallele und wissen, wer es ist, der da am Ufer steht und ihnen erneut den Auftrag gibt. Ich will euch als Menschenfischer gebrauchen. Jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Jesus beauftragt sie neu, obwohl er sie ja vorher schon mal berufen hatte. Und jetzt sagt er, Leute, nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen, nicht so schnell alles aufgeben, sondern ich bin da und ich will euch, ich brauche euch. Obwohl er uns ja eigentlich gar nicht braucht. Habt ihr nichts zu fischen? Habt ihr nichts zu essen? Und als sie dann mit den Fischen kommen und jetzt endlich Fisch da ist, da ist am Ufer ein Kohlefeuer. Da drauf liegen Fische, obwohl Jesus sie noch gar nicht, obwohl die Jünger sie noch gar nicht mit dabei hatten. Und trotzdem sagt Jesus, bringt von den Fischen. Er hat alles, für alles schon vorgesorgt, schon längst. Jesus würde uns nicht brauchen. Er könnte seine Herrschaft in dieser Welt auch ohne uns gemacht. Aber er will uns. Er braucht uns. Er sagt, bringt mir die Fische. Und dann habt ihr etwas, wovon ihr leben könnt. Jetzt sollen sie Menschen werden, die anderen zum Segen sein können. Dazu beruft Jesus sie. Und das auch für uns, gilt ja auch für uns. Wir werden ja nicht einfach nur herausgerufen aus einem alten Leben in eine Nachfolge Jesu und dann kriegen wir so einen kleinen Heiligenschein da drauf und dann steht da oben drüber, ich bin Christ oder ich bin bekehrt und jetzt ist alles gut. Sondern wenn Jesus uns in seine Nachfolge ruft, dann möchte er, dass wir zu anderen zum Segen werden. Dass wir Menschen sind, an denen andere sich ausrichten können. Und das finde ich so wunderbar, auch gerade hier bei dem, was wir in Elbingerode immer wieder erleben und an vielen anderen Stellen auch. Wenn da Menschen sind, die erfahren haben, was es bedeutet, ohne Jesus zu leben. Und jetzt anderen sagen können, du, ich kenne das. Vielleicht selber in der Sucht gewesen sind. Ich kenne das. Und man hört doch ganz ehrlich das ganz anders, wenn einer kommt und sagt, du, ich habe das Gleiche auch erlebt. Hört man doch ganz anders, als wenn da so ein Pastor vor einer Kanzel vorne irgendetwas sagt, was er sich vorher ausgearbeitet hat und sagt, ja, das müsst ihr so oder so machen. Er sagt, ich habe das auch erlebt. Und so können wir und so sollen wir zum Segen werden für andere. In der alten Blaukreuzarbeit in der DDR, die hieß damals Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr von Suchtgefahren, die Ackersarbeit, da gab es so einen Slogan, der hieß, gerettet sein gibt Retter Sinn. Wenn ich selber erfahren habe, dass Gott mich herausgerufen hat aus Sünde, Verlorenheit, Vergangenheit, dann möchte ich, dass andere das auch erfahren. Und das ist etwas, wo wir alle gebraucht werden, egal wer wir sind. Der Herr beauftragt uns. Und jetzt muss man sich das ja noch mal so ein kleines bisschen angucken, wer das ist, was die Jesus dort beauftragt. Das sind seine Jünger. Da ist Petrus als erster dabei, der ihm als allererstes hinläuft, entgegenläuft. Und dieser Petrus hatte ihn 8 Tage vorher oder 10 Tage vorher, wissen wir nicht genau, wann das genau war, hatte er Jesus 3-mal verraten. Dieser Petrus kommt zu Jesus und Jesus sagt nicht, Petrus, jetzt müssen wir aber erstmal ein Hühnchen rupfen und jetzt musst du erstmal diese und jene Auflagen alle erfüllen und dann kannst du ja vielleicht wieder mal ganz klein bei mir anfangen. Und die anderen waren ja auch nicht besser, die waren ja auch alle weggelaufen, die hatten auch Jesus alle im Stich gelassen. Und jetzt steht Jesus da und sagt, kommt. Und beauftragt sie, sagt, ich brauche euch, ich will euch. Das waren ja keine Überflieger, sondern das waren ja Versager, die Jesus dort berufen hatte. Und das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern zu allen Zeiten gegeben hat. Vielleicht sind wir ja besser als die Jünger damals. Mag ja sein. Oder wir fühlen uns vielleicht nur so. Vor Jesus spielt das alles gar keine Rolle. Jesus ruft die er in seine Nachfolge ruft, die beauftragt er und sagt, du sollst jetzt Menschenfischer sein. Du sollst jetzt das Evangelium weitergeben, ob mit Worten oder mit Werken, egal wie das ist. Aber dich will ich gebrauchen. Und da meint er jeden von uns, jeden Einzelnen. Wir sollen solche Menschen sein, die Netze auswerfen, damit andere Menschen zu Jesus finden und das Leben gewinnen. Wir haben eine wunderbare rettende Botschaft für die Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Und wir dürfen sie weitersagen. Jeder soll das hören, damit Menschen das neue Leben gewinnen. Und neue Menschen werden quasi Modogeniti, wie die neugeborenen Kinder. So sollen wir losgehen. Und ist ja völlig klar, wenn man sich so ein kleines neugeborenes Kind anguckt, dann muss man sagen, das kann ja eigentlich noch gar nichts. Und das ist ja wunderbar, wir erleben das gerade so als Großeltern, wenn man dann so von Zeit zu Zeit mal die Kinder dann wieder miterlebt und dann sieht man, was sich in 2 Jahren bei so einem Kind entwickelt, was die dann so nach und nach lernen, was die dann alles können. Und dann sind andere dabei, die sind schon ein bisschen älter, 5, 6, 7, 8, 9, 10, und dann haben die so viel gelernt und können das schon nochmal ganz anders als vielleicht ganz am Anfang. Aber hier geht's los mit quasi Modogeniti, mit den fast neugeborenen Kindern, die können noch nichts. Aber Jesus ruft sie, er braucht sie. Und er will uns die Kraft dazu geben. Aber dann können wir beten, wenn wir vielleicht manchmal meinen, wir haben doch gar nicht, wir können das noch gar nicht, wir haben noch gar nicht die Kraft, dass die rettende Botschaft auch heute von uns ausgebreitet wird, ausgeht. Ich denke da an manche unserer älteren Schwestern, die selber gar nicht mehr losgehen können. Manche können das auch gar nicht mehr verkündigen. Aber das können wir dafür beten, dass diese Arbeit geschieht, dass Menschen berufen werden, dass Menschen zum Glauben kommen. Beten für die Gemeinde, für die Patienten, für die Missionare. Viele unserer Schwestern, die jetzt im Seniorenzentrum sind und uns vielleicht jetzt zuhören, die tun das jeden Tag, immer wieder. Falten sie die Hände dafür, damit dieses weitergeht. Ja, auch das können wir noch tun. Aber wir können auch unsere Zeugen sein an unserem Arbeitsplatz, egal wo das ist, hier im Mutterhaus, in der Klinik, drüben im Seniorenzentrum, in unseren Familien, in den Schulen, bei den Freunden, für unsere Kinder, für die Enkelkinder, für die Urenkel, egal wer es ist, mit wem wir zu tun haben, Licht sein, Zeugen sein für Jesus. Und dann passiert da noch etwas Drittes, und das habe ich eben schon so ein kleines Stückchen mit anklingen lassen. Da erleben die Jünger, dass das Netz voll ist. Obwohl sie eben noch mit eigener Kraft gar nichts gefangen haben. Jetzt ist das Netz voll. Da kommen die Jünger ans Land und es ist schon ein Feuer angezündet. Es liegt schon Fisch auf dem Feuer, auf den Steinen. Es ist alles vorbereitet. Ein einfaches Frühstück am Ufer des Sees Genezareth. Eigentlich nichts Feierliches. Alles alltäglich. Alles ganz normal. Da ist keine großartige Orgel. Da ist kein großartiger Dom. Keine Mutterhauskirche, kein Chor, egal was das alles, was wir da alles denken, was wir so für notwendig halten, damit Gottesdienst gefeiert werden kann, da ist einfach nur ein Feuer und Jesus ist da. Und er hat alles bereit. Und dann gibt es dieses Frühstück und dann passiert eine ganz kleine Szene, die in diesem Text ja nur so ganz kurz angedeutet wird. Da bricht Jesus das Brot und gibt es ihnen. Er teilt aus. Er stärkt seine Jünger. Und das ist so wie beim Abendmahl, wenn wir das manchmal hören, er brach das Brot, gab ihnen und sprach, nehmt hin und esst. Das ist Jesus. So sorgt er für seine Gemeinde. So sorgt er für seine Leute. Er ist schon da. Das Essen wird zum Erkennungszeichen. Und es ist das Zeichen, dass Jesus seine Jünger erneut in seine Gemeinschaft und in seine Nachfolge ruft. Egal, was dazwischen drin passiert ist. Er steht zu seinen Jüngern. Er steht zu seiner Gemeinde. Egal, was dazwischen drin passiert ist. So ist Jesus. Auch für uns. Jesus will auch uns stärken durch sein Wort, durch die Gemeinschaft, die wir miteinander erleben dürfen. Hoffentlich irgendwann auch wieder, dass wir das Abendmahl wieder miteinander feiern können, wenn dieses kleine Virus da irgendwie verschwunden ist und wir das nicht mehr so zu befürchten haben. Er stärkt uns, wenn wir Vergebung unserer Schuld erfahren, wenn wir das erleben, wie er uns trotz allem immer wieder neu annimmt und wir das hören dürfen, dir ist deine Sünde vergeben, geh hin im Frieden des Herrn und wir dürfen den Frieden Gottes erfahren und dürfen im Frieden weitergehen. Er stärkt uns immer wieder neu. Darüber dürfen wir uns freuen, darüber können wir immer wieder nur staunen, über diesen Herrn, der uns so annimmt, wie wir sind. Und jetzt ist es ganz egal, wer wir sind. Pastor oder Schwester oder Arzt oder Patient oder Gast oder wer auch immer wir sind. Jeder von uns darf das erfahren. Jesus stärkt uns. Er will zu uns kommen. Er will uns begegnen durch ein Wort, was wir hier im Gottesdienst hören, durch das eigene Bibellesen, wenn wir mit einmal merken und sagen, Mensch, da habe ich etwas verstanden, da habe ich etwas begriffen. So stärkt Jesus uns. Er ist derselbe, der er damals war, am See Genezareth, gestern, heute und auch morgen. Wie gut ist es, zu diesem Herrn zu gehören und ihm dienen zu dürfen. Und dabei segne uns der Herr. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.